Was ist heute für ein Tag?
Sonntag.
So ein Sonntag wie jeder Sonntag?
Nicht?
Erntedankfest. Heute wird geerntet, was der liebe Gott hat blühen und gedeihen lassen.
Was gibt's eigentlich? Kartoffeln schon mal sicher.
Aus eigener Zucht?
Ja, ich meine dazu.
Mohrrüben.
Und?
Aber was und?
Ja, außer den Beilagen meine ich.
Rita dachte vielleicht an ein Kotelett oder so.
Kartoffeln und Möhren sind kein richtiges Essen, jedenfalls nicht sonntags.
Ein sparsames Erntedankfest bei Familie Tetzlaff ohne Kotelett, vor bald 50 Jahren in der WDR-Kultserie Ein Herz und eine Seele. Am Essen sparen, wenn alles immer teurer wird, das ist unser Thema heute und damit herzlich willkommen zur Sendung Leben im rbb24 Inforadio. Ich bin Ursula Voss-Henrich. Leben, das ist Religion und Gesellschaft im neuen XL-Format. Ab jetzt jeden Sonntag hier um 12.33 Uhr und um 19.33 Uhr 25 Minuten lang. Heute am ersten Sonntag im Oktober wird in vielen Kirchen Erntedank gefeiert. Meist wird dafür Getreide und Obst vor dem Altar aufgebaut, zur Feier der Ernte und als Dank für das, was auf den Tisch kommt. Und was kommt bei Ihnen auf den Tisch? Müssen Sie in Zeiten von Inflation und Teuerungen beim Essen sparen?
Ja, ich gucke schon ein bisschen mehr auf Angebote tatsächlich, ja.
Ich glaube, das ist das Letzte, was man sparen sollte. Man sollte sehr an vieles anderes sparen, außer an seinen Genuss, an sein Essen und Trinken.
Ich gebe halt mein ganzes Geld eigentlich immer nur für Essen aus und kaufe mir halt nichts anderes, weil es mir wichtig ist, dass ich was Gutes in meinen Körper kriege.
Jetzt gibt's Margarine anstatt Butter, weil wir die Preise kann man nicht mehr bezahlen.
Stimmen aus Berlin-Wedding. Wir gucken in den nächsten Minuten in fremde Kühlschränke, besuchen einen Mittagstisch für Schulkinder in Brandenburg an der Havel und fragen, wie viel Geld für Lebensmittel im neuen Bürgergeld enthalten ist. Die Daten des Statistischen Bundesamtes bestätigen, was wir alle beim Einkauf merken. Nahrungsmittel sind erheblich teurer geworden. Besonders extrem ist der Preisanstieg bei Speisefetten und Speiseölen, im Laufe der letzten 12 Monate um 44,5%. Die Inflationsrate hat im September die 10%-Marke erreicht. Was bedeutet das für einen Haushalt mit Kindern? Silvia Belka-Lorenz hat sich in Cottbus umgehört und gefragt, darf ich mal in ihren Kühlschrank gucken?
Zunächst mal aber kassiere ich Absagen. Reichlich Absagen. Wer redet gern darüber, dass es womöglich eng wird? Der erste, den ich angefragt hatte, ein Student, Anfang 20, von ihm wusste ich, dass er schon im vergangenen Winter die Heizung konsequent abgedreht hatte. Essen muss man, frieren geht zur Not. Er sagt mir in letzter Minute ab. Keine Kraft, keine Lust zu reden. Aber Matthias spricht mit mir. Matthias Heine, junger Familienvater.
Ja, das ist der Kühlschrank. Ist ein bisschen Gemüse, ist ein bisschen Gurke, ist ein bisschen Banane und Möhre. Wie gesagt, heute gekauft. 3 Tage, sage ich jetzt mal. Und dann müssen wir wieder voll machen.
Gemüse, Obst, Mini-Puddings, ob für Kind oder Eltern, steht nicht so ganz fest. Matthias Heine ist 43, er leitet stellvertretend das größte Kinder- und Jugendtheater Brandenburgs, das Cottbuser Piccolo. Er arbeitet viel und erfolgreich, engagiert sich in der Cottbuser Stadtverordnetenversammlung, er zieht ein Kind groß.
Wenn du dann, weiß ich nicht, ganz normal so Rewe einkaufen gehst oder so, und dann den Wagen da irgendwie voll machst. Und ich habe es nicht nachgeprüft, ne, aber es klingelt so, Fuffi denkst du, und dann sind es aber 75. Das ist schon auch Erfahrung, die ich gerade mache, ja.
Und das alles ohne Luxusgüter. Da ist keine Feinkost dabei, kein ausgefallener Käse, kein teurer Wein. Heines Frau Laura ist Schauspielerin am Potsdamer Hans-Otto-Theater. Damit wird 2x Miete fällig. Dazu kommen mehrmals pro Woche Fahrten zwischen Cottbus und Potsdam für ein bisschen normal wahnsinniges Familienleben. Vor allem für die 2-jährige Paula.
Ich versuche schon auch jetzt ein bisschen bewusster, schmeiße ich jetzt was weg oder mache ich doch nochmal warm? Also wirklich auch alles zu verbrauchen und mit Sparen und so, das kannst du ja in meinem Beruf ja eigentlich vergessen. Und dann hat man ja auch nicht jeden Pfennig umgedreht. Aber jetzt ohne ein Urlaubsgeld wäre jetzt ein Urlaub auch schwierig.
Wo sind sie, die Sparpotenziale bei Leuten, die auch schon vor Krieg und Katastrophen nicht übermäßig auf den Putz gehauen haben? Was ließe sich noch weglassen, ohne dass es richtig schmerzt? Kinderkriegen mache sowieso schon pragmatisch, sagt Heine.
Also der Kaffee to go ist zum Beispiel weggefallen. Der hat jetzt irgendwie so einen Thermosbecher, hat den jetzt ersetzt. Also die ganzen Sachen, die man für sich selbst ausgegeben hat, die fließen jetzt in die Versorgung des Nachwuchses und das ist auch gut so.
Für die Familie von Gudrun Ludwig war es finanziell schon immer sportlich, wie sie selber das nennt. Gudrun und ihr Mann Holger haben 4 Söhne zwischen 13 und 20. Die Ludwigs mussten schon immer rechnen. Seit die Preise so drastisch steigen, muss noch schärfer kalkuliert werden.
Erstens bei den Preisen, zweitens haben wir ja einen Garten. Der wirft im Sommer doch inzwischen einiges ab. Und ich koche viel ein, damit im Winter was da ist, wenn die Preise noch steigen.
Gudrun arbeitet in Teilzeit als Buchhändlerin, Holger ist Werkzeugmacher. Weil es trotzdem nicht reicht, beziehen sie Kinderzuschlag. Einkaufen, kalkulieren, wirtschaften, das ist für die Familie ein Kraftakt, schon vor der Inflation. Da darf eigentlich nichts Außerplanmäßiges mehr passieren.
Also dadurch, dass wir ja alle noch im Wachstum sind und Jungs in dem Alter gern und viel essen.
Und dazu kommt dann eben doch Ungeplantes. Sohn Gustav leidet an Zöliakie, einer schweren Autoimmunerkrankung. So ausgeprägt, dass selbst Spuren bestimmter Eiweiße für ihn lebensgefährlich werden könnten. Die finanzielle Unterstützung, die für die chronische Erkrankung vorgesehen ist.
Da sind für Gustav vorgesehen 18 Euro im Monat. Das ergibt ungefähr 3 Kilo Reismehl. Und bei uns kommt wirklich noch hinzu, dass keine anderen Lebensmittel in der Küche verarbeitet werden dürfen, weil die Kontaminationsgefahr dann wirklich zu hoch ist. Deswegen müssen sich hier alle strikt glutenfrei ernähren.
Jede Abweichung bezahlt Gustav mit schweren Entzündungen, noch mehr Gewichtsabnahme, wochenlang Krankenhausaufenthalten. Also kann nur verarbeitet werden, was zertifiziert ist, von Grundstoffen bis zu Gewürzen. Hirse, Buchweizen, Reis, Mais, Hafer, sofern er denn in glutenfreien Mühlen vermahlen wurde. Daraus werden bei Ludwigs Brötchen und Brot gebacken. Im Garten wachsen Bohnen, Zwiebeln, Kürbis, Paprika, Auberginen, Kartoffeln und Obst natürlich. Was nicht frisch verzehrt wird, kommt ins Glas, allerdings ohne Konservierungsmittel.
Was mir mehr Angst macht momentan, ist halt die Strompreisentwicklung, da ich jeden Tag auf diesen Herd angewiesen bin und der ja einer der größten Stromfresser ist. Klinge ich ninglich?
Nein, Gudrun Ludwig klingt tatsächlich nie ninglich. Ich kann das ganz gut beurteilen, denn wir kennen uns seit fast 2 Jahrzehnten. Das große Kapital meiner Freundin Gudrun, ihr manchmal dunkelschwarzer Humor. Ob das für den kommenden Winter und die Energiekrise reicht, ihre Zweifel macht sie meistens mit sich ab.
Man schläft beschissen, man eignet sich Fähigkeiten an, wo man jetzt vorher nicht dachte, dass man das mal können muss, wie zum Beispiel Haare schneiden.
Auch Matthias Heine guckt von Tag zu Tag, was gerade ansteht, was zu tun ist. Es muss weitergehen, es wird weitergehen und am Essen wird es nicht scheitern. Von den schweren Gedanken ihrer Eltern wird die kleine Paula so wenig erfahren wie der Nachwuchs der Ludwigs.
Ich habe wirklich die Befürchtung, dass das nicht das Ende ist, sondern dass eigentlich das dicke Ende noch kommt mit den Betriebskosten und dass man sich grundsätzlich, glaube ich, die Frage stellen muss, ob man das Leben seiner Eltern fortsetzen kann. Nicht nur, weil die Knete nicht reicht. Du hast dann ein Kind und dann möchtest du ja auch noch, dass das in Ruhe und in Frieden vielleicht auch noch leben kann und so.
Matthias Heine macht sich Sorgen. Weniger um das Essen, das bei ihm auf den Tisch kommt, eher um die Zukunft seiner Kinder. Silvia Becker-Lorenz hat 2 Familien in Cottbus besucht. Für die Menschen, die von Sozialhilfe oder Hartz IV leben, ist es in dieser Zeit besonders eng. Nun gibt es ab kommenden Januar das neue Bürgergeld. Das löst die Hartz-IV-Leistungen ab und ist etwa 50 Euro höher, insgesamt 503 Euro. Wie viel davon sind eigentlich für Lebensmittel vorgesehen? Das habe ich Uwe Jahn gefragt. Er ist ARD-Hauptstadtkorrespondent und befasst sich mit dem neuen Bürgergeld.
Also wir reden ja hier von dem Satz für eine alleinstehende Person. Davon ist ein ungefähres Drittel für Lebensmittel vorgesehen, also etwa 150 bis 200 Euro, sage ich mal. Diese Zahl stammt aus dem Regelbedarfsermittlungsgesetz von 2021. Da ist von 150 Euro für Nahrungsmittel und Getränke die Rede, bei einem Satz von 449. Das muss man dann eben so ein bisschen nach oben angleichen. Das heißt, man ist zwischen 150 und 200 Euro am Ende.
Wie kommt es zu dieser Zahl? Wie wurde das berechnet?
Also kurze Antwort, das wird statistisch ermittelt. Das heißt, man geht davon aus, dass es einen Wert gibt, wie viel geben einkommensschwache Haushalte der entsprechenden Größe für Lebensmittel aus. Dazu gibt es eine genaue Festlegung. Man richtet sich nach den unteren 15% der Einpersonen und bei Mehrpersonenhaushalten nach den unteren 20% vom Einkommen her. Hartz-IV-Bezieher spielen dabei nicht mit. Und was die für Lebensmittel ausgeben, das legt man zugrunde. Und tatsächlich ist die Berechnung, die sich heute nach den tatsächlichen Bedarfen sozusagen der unteren Einkommensgruppen richtet, tatsächlich ist diese Art der Berechnung auch vom Bundesverfassungsgericht so abgesegnet.
Das heißt, da sind die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungsgruppen drin und berücksichtigt.
Naja, dadurch, dass diese Erhebung bei der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, wie es genau heißt, sozusagen diese Erhebung richtet sich an sehr viele Haushalte, also es sind über 50.000 üblicherweise. Und dadurch sind natürlich auch verschiedene Gewohnheiten, Bedürfnisse und Vorlieben mit berechnet, werden mit abgefragt und fließen in die Gesamtberechnung ein.
Also etwa 150, 160, 70 Euro pro Monat für eine erwachsene Person, das sind gut 5 Euro pro Tag. Reicht das jetzt angesichts der steigenden Lebensmittelkosten?
Naja, also was man vielleicht noch dazu sagen muss, dass es jetzt eine Änderung gibt, der zufolge die Inflation zeitnäher niederschlägt. Jetzt soll es so sein, dass man auch die prognostizierte Inflation schon mit einrechnet, so dass es insgesamt bei der Teuerung jetzt für die Betroffenen etwas günstiger ist.
Heißt das, dass das Bürgergeld regelmäßig angepasst wird und steigt?
Genau. Insgesamt muss man natürlich sagen, sprechen Linke und Sozialverbände von Armut per Gesetz, weil wir sehen ja auch an dem Zulauf bei den Tafeln, dass es offensichtlich für viele Menschen eben nicht reicht.
Uwe Jahn, ARD-Hauptstadtkorrespondent über Lebensmittelbedarf und das neue Bürgergeld. Gute Ernährung ist vor allem für Kinder und Jugendliche wichtig. Deswegen müssen Schulen warmes Essen bieten. Und so sind die Regelungen in Berlin und Brandenburg.
Seit Sommer 2019 ist das Schulmittagessen in Berlin für Erst- bis Sechstklässler kostenlos. 9 von 10 Kindern der Grundstufe nehmen am Schulmittagessen teil. Dafür hat das Land Berlin im vergangenen Jahr mehr als 110 Millionen Euro ausgegeben. Ab der 7. Jahrgangsstufe sind die Mahlzeiten in der Schule nicht mehr umsonst, sondern die Familien müssen das Schulessen ihrer Kinder bei dem Caterer ihrer Schule bestellen und bezahlen. Pro Portion kostet das 4,36 Euro. Für Kinder und Jugendliche aus Familien, die Sozialleistungen beziehen, werden die Kosten für das Schulessen übernommen, beispielsweise von den Sozialämtern. Neu ist seit diesem Sommer, Schülerinnen und Schüler können von den Mahlzeiten ausgeschlossen werden, wenn sie ihr bestelltes Essen immer wieder nicht abholen. Das soll verhindern, dass Essen weggeworfen werden muss.
Im Land Brandenburg müssen Ganztagsschulen sowie alle anderen allgemeinbildenden Schulen bis Jahrgangsstufe 10 warmes Mittagessen anbieten. Die Preise für die Schulverpflegung hängen vom Schulträger und dem Caterer ab. Für alle Schulen gilt aber die Regelung, dass Familien mit geringem Einkommen eine Befreiung von den Kosten beantragen können. Wie viele Kinder und Jugendliche kostenfreies Mittagessen bekommen, ist in den Landkreisen und kreisfreien Städten sehr unterschiedlich und liegt zwischen 30% und 91%.
Trotzdem gibt es Kinder, die nicht regelmäßig etwas Warmes zu essen bekommen. Vielleicht, weil das Schulessen zu teuer und die Befreiung von den Kosten zu umständlich oder zu schambehaftet ist. Für diese Kinder bietet die Caritas in Brandenburg an der Havel den Kindermittagstisch im Jugendclub Katt. Matthias Bertsch hat mal geguckt, wer da zum Essen kommt.
Na, wie war die Schule?
Im Cut, wie der Club am Trauerberg abgekürzt genannt wird, begrüßt Erzieherin Ina Rüchzig-Müller die Kinder und Jugendlichen, die heute zum Mittagstisch gekommen sind. Die Kartoffeln mit Rührei und Spinat kosten, je nach Einkommen der Familie, zwischen 50 Cent und 1,90 Euro. Wer kein Geld dabei hat, wird trotzdem nicht abgewiesen.
Kann ich anschreiben?
Während die Erzieherin und ihr Kollege noch mit dem Kassieren beschäftigt sind, bildet sich am Essenswagen schon eine kleine Schlange. Die Rufe nach Essen sind eher Spaß als Ausdruck von Hunger. Zumindest würde kaum eines der Kinder zugeben, wenn es heute noch nichts gegessen hätte, sagt Cécile Annette Templin, die Leiterin des CAT.
Oftmals sagen sie, nein, wir haben keinen Hunger, wir haben schon gegessen. Und wenn sie denn eine Portion essen, nehmen sie sich noch 2 bis 3 Mal nach. Und dann wissen wir eigentlich schon genau Bescheid, dass wohl doch es noch nichts zu essen gab und vielleicht auch am Tag vorher nicht unbedingt etwas Warmes in den Magen gekommen ist.
Oh, lecker überall.
Nach wenigen Minuten haben sich die knapp 20 Kinder auf 2 große Tische aufgeteilt.
Guten Appetit.
Danke. Danke.
Beim Essen wird über alles Mögliche geredet. Den Tag in der Schule, die neuesten Podcasts und was sonst die Jungs und Mädchen zwischen 10 und 12 Jahren beschäftigt.
Ich glaube, wir waren gestern mit Toni beim Mediamarkt.
Auch das Schulessen ist Thema am Tisch. Schmeckt nicht, sagt ein Mädchen. Oder zumindest nicht mehr.
Also der alte Anbieter, da konnte man sich immer 4 Essen aussuchen und jetzt man kann sich immer nur noch 2 Essen aussuchen und beide schmecken eklig. Und das ist irgendwie.
Manche beklagen auch, dass das Schulessen zu teuer sei. Aber dass man es sich deswegen nicht leisten könne, sagt keines der Kinder.
Da wird eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Also wir fragen ja manchmal nach, aber dann reagieren die Kinder und Jugendlichen schon sehr, sehr verhalten. Also dann merkt man, dann wollen sie gar nicht rausrücken.
Dass die Eltern beim Essen sparen oder gar arm sind, ist ihnen peinlich. Nicht nur die Kinder versuchen, das Thema zu vermeiden, sondern auch die Eltern.
Also wir hatten sogar mal ein Kind, das hat mir mal offen gesagt, der war noch jung, erst 8 Jahre. Und der hat gesagt, er darf darüber gar nicht sprechen. Und wenn seine Eltern das mitbekommen würden, dass er darüber spricht, durfte er nicht mehr in den CAT. Also das hatten wir auch schon.
Das Thema Armut ist schambesetzt und stigmatisierend. Doch darauf nehmen die derzeitigen Preissteigerungen keine Rücksicht.
Wir merken es ganz klar beim Einkauf. Wenn wir für den Kindermittagstisch einkaufen, haben wir mittlerweile für das Geld, was wir ausgeben, nur noch einen halbvollen Korb. Und dahingehend müssen wir gerade gucken, ob wir auch die Preise erhöhen.
Ab Oktober soll das Mittagessen im CAT für alle 30 Cent mehr kosten. Ob das reicht, um die Mehrkosten für Lebensmittel und Energie zu decken, ist fraglich. Doch das Essen wirklich kostendeckend zu verkaufen, hat auch seinen Preis, befürchtet Cécile Annette Templin.
Wir haben nur die Angst, dass wenn wir die Preise erhöhen, sich das auch die Kinder oder die Familien nicht mehr leisten können und vielleicht dann gar nicht mehr essen hier und eine warme Mahlzeit bekommen, sondern dann wieder auf Tütensuppen zurückgehen, was wir ja auch schon alles hatten.
Rührei und Spinat statt Tütensuppen, der Kindermittagstisch der Caritas in Brandenburg an der Havel. Matthias Bertsch war vor Ort. Und auch in Berlin-Lichtenberg betreibt die Caritas einen Mittagstisch für Kinder. Infos finden Sie auf der Seite caritas-berlin.de unter dem Stichwort Kindermittagstisch. Am Essen sparen, wenn alles immer teurer wird, das ist unser Thema heute in der Sendung Leben im RBB 24 Inforadio. Gute Ernährung, ist das eigentlich eine Frage des Einkommens? Und gibt es Unterschiede im Ernährungsverhalten zwischen armen und reichen Familien? Mit diesen Fragen befasst sich Lena Volk. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Max-Rubner-Institut in Karlsruhe, dem Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel.
Das sehen wir in den Studienlagen, dass sich die Ernährungsweise je nach sozioökonomischem Status unterscheidet. Und zwar dahingehend, dass Personen mit einem niedrigen Sozialstatus sich tendenziell ungünstig ernähren. Das heißt, sie essen weniger Obst und Gemüse, weniger Fisch, weniger Ballaststoffe und gleichzeitig mehr Fleisch und Wurstwaren, mehr Fett und trinken auch mehr zuckerhaltige Getränke, also Softdrinks. Wenn wir so nach den Unterschieden fragen, finde ich es auch wichtig zu schauen, was sind denn die Gründe dafür? Und das ist zum einen tatsächlich der eingeschränkte finanzielle Spielraum, den die Personen haben. Es geht aber auch um fehlendes Ernährungswissen, als auch um fehlende Fertigkeiten rund um die Küche. Und zum anderen liegt es auch daran, dass diese Menschen ja eine sehr angespannte Lebenssituation haben und sehr damit beschäftigt sind, ihre Alltagsprobleme zu bewältigen, wodurch die gesunde Ernährung keine so große Rolle hat.
Also zum einen sind billige Lebensmittel eher zucker- und fetthaltig als etwas hochpreisigere, ja? Ist das so?
Ja.
Welche Folgen kann eigentlich diese Ernährung haben? Also zunächst mal gesundheitlich.
Wir sehen das sowohl bei Kindern als auch bei Jugendlichen, die einen niedrigen sozialen Status haben, dass die allgemeine Gesundheit schlechter ist. Und sie sind öfters von Krankheiten betroffen, die mit Ernährung zusammenhängen oder durch Ernährung mitbedingt werden. Das sind Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie haben auch ein erhöhtes Risiko für Adipositas. Und diese gesundheitliche Ungleichheit, die geht sogar so weit, dass sich die Lebenserwartung innerhalb der Bevölkerung unterscheidet. Also Frauen, die aus einer sozial niedrigen Schicht kommen, haben eine um 4,4 Jahre kürzere Lebenserwartung und Männer sogar eine kürzere Lebenserwartung von 8,6 Jahre im Vergleich zu Personen aus einer höheren sozialen Schicht.
Das ist ja ein Riesenunterschied. Also das ist durchaus ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Kinder werden ja durch dieses Ernährungsverhalten in der Familie auch geprägt, ne? Hat das nachhaltige Folgen?
Ja, die Prägung des Ernährungsverhaltens, das fängt sogar schon in der Schwangerschaft an. Da werden zum Beispiel die Geschmackspräferenzen ausgebildet. Das heißt, dass Kinder aus Familien mit einem niedrigen sozialen Status eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür haben, eine ungünstige Prägung mitzubekommen. Und ein weiterer Aspekt ist auch das Stillen. Stillen hat viele Vorteile für Kinder. Es senkt das Risiko für viele Erkrankungen. Und auch da sehen wir Unterschiede je nach sozioökonomischen Status, dass Kinder aus Familien mit einem niedrigen sozialen Status häufiger gar nicht gestillt oder kürzer gestillt werden. Und dazu kommt, dass die Kindheit eine prägende Zeit ist, weil die Essgewohnheiten, die dort erlernt werden, auch im Erwachsenenalter weiter bestehen bleiben.
Bei Essgewohnheiten hat sich ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eine Menge geändert. So die gemeinsamen Mahlzeiten, die früher vielleicht selbstverständlich waren in Familien, die gibt es vielleicht gar nicht mehr so häufig, oder?
Was wir sehen, ist eben zum Beispiel dadurch, dass Kinder mehr in Ganztagesschulen sind, dass nicht mehr das Frühstück, sondern das Abendessen die Familienmahlzeit heute ist. Und dass Kinder aus Familien mit einem niedrigen Status weniger häufig gemeinsam frühstücken mit ihrer Familie oder auch Abendessen. Und das kann zum Beispiel daran liegen, dass die Eltern in Schichtarbeit sind. Ein weiterer Grund kann sein, dass zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter es ihr nicht möglich ist, ihre Arbeitszeiten zu kombinieren mit den Essenszeiten.
Wo sparen arme Familien denn eigentlich bei Nahrungsmitteln, wenn sie sparen? Bei Süßigkeiten eventuell oder bei Obst, Gemüse?
Ja, wir sehen, dass Obst und Gemüse von den Menschen eher als teure Lebensmittel wahrgenommen werden und deswegen auch die, wenn das Einkommen sinkt, auch weniger gekauft werden. Es gibt auch einige Daten zu Armutshaushalten, nicht so viele, aber da entnehmen wir, dass vor allen Dingen im Vordergrund steht dann die sättigenden Grundnahrungsmittel, das heißt Brot, Kartoffeln, Teigwaren zu kaufen und Obst und Gemüse eher eine geringere Rolle spielen. Süßigkeiten, die werden weiter gekauft. Und eine Erklärung ist, dass wir alle dazu neigen, ja, Essen als Stressbewältigungsmethode einzusetzen. Es gibt die einen, die können gar nichts mehr essen, wenn Stress ist, und die anderen, die eben zu Schokolade und Chips greifen.
Das heißt, eine Empfehlung von Ihnen wäre, mehr Informationen zu verteilen über Ernährung?
Ja, es geht nicht nur um die Informationen, es geht auch wirklich um die Fertigkeiten, also dass gelernt wird, wie man einkauft, wie man das plant, wie man Lebensmittel lagert, wie man sie richtig zubereitet und unterschiedliche Zubereitungsweisen, bis auch dahin, wie man Vorrat hält. Also all diese Kompetenzen sind wichtig zu erlernen, nicht nur Informationen weiterzugeben.
Ah ja, das heißt, so etwas sollte es auch in der Schule geben, oder was fordern Sie da?
Das wäre sehr gut, wenn wir die Ernährung in die Schule oder auch in die Kitas mit verankern. Auch aus dem Grund heraus, dass wir bis zur Grundschule ja auch noch alle Bevölkerungsschichten erreichen. Und deswegen wäre es gut, so früh wie möglich anzusetzen. Auch aus dem Grund heraus, dass das Kindesalter so entscheidend ist für das spätere Ernährungsverhalten im Erwachsenenalter.
Das sagt Lena Volk vom Max-Rubner-Institut für Ernährung und Lebensmittel in Karlsruhe. Also, am Essen sparen will gelernt sein. Was haben denn die Menschen im Wedding für Tipps dazu?
Irgendwelche One-Pot-Gerichte, einfach rein und zusammen einkochen, ist geil.
Ich glaube, alle so ganzen Linsen- und Hülsenfrüchte gehen eigentlich immer gut.
Nudeln. Nudeln mit Tomatensauce.
Man muss nicht unbedingt irgendwelche Kiwis aus Neuseeland importieren, sondern kann auch Äpfel essen oder so. Das wäre mein Tipp.
Ich liebe es, nächsten Tag das Essen zu essen. Es wird dir immer so vorgegeben, dass du es wegschmeißen sollst, aber schmeiß nie dein Essen weg. Ich meine, du kannst es nächsten Tag sehr gut essen.
Ja, also ich habe einen Tipp, und zwar, dass man sich mit mehreren Leuten zusammentut. Also wir haben eine Ateliergemeinschaft zum Beispiel, und da ist jeder mal dran mit Kochen, und im Endeffekt macht es nicht so den großen Unterschied, ob man jetzt für zwei Leute oder für vier oder für fünf Leute kocht. Also Community-Kochen schont den Geldbeutel.
Also kaufen Sie sich einen großen Topf, werfen Sie alles, was so vorrätig ist, hinein und laden Sie die Nachbarschaft zum Eintopf ein. Und das reihum. Das schont Ressourcen, den Geldbeutel und Zusammenrücken wärmt ja auch. Und das war die Sendung Leben im RBB 24 Inforadio. Am Essen sparen, wenn alles immer teurer wird, das war unser Thema heute.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.